Vor langer, langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf in der Eifel ein kleiner Junge namens Eifland. Er gehörte zum Stamme derer von Reiferscheid, dessen wackere Recken im großen Krieg ihrem Grafen von Salm-Reiferscheid gefolgt waren, um in dessen östlichen Landen zu kämpfen. Dabei waren alle Männer des Dorfes gefallen, hieß es. Jedenfalls war nie einer von ihnen zurückgekehrt. Im Dorfe lebten so nur Frauen, Kinder und alte Männer, die sich mühten, den heranwachsenden Knaben das Kriegshandwerk beizubringen. Weil sie alleine nicht in der Lage gewesen wären, das Dorf gegen ihre Feinde zu verteidigen. Doch der bitterste Feind war der Hunger, der seit kurzem im Dorf grassierte. Die Ernte war auf den Feldern verdorben und die Kühe gaben kaum noch Milch. Die Bewohner mussten sich anstrengen, um aus den fast leeren Eutern noch etwas herauszubekommen. Sie leckten sich die Lippen nach jedem Blatt, das vom Baume fiel. Doch letztendlich waren ihnen die Hände gebunden. In dieser Not wurde einer von ihnen auserwählt, dorthin zu gehen, wo die Väter des Dorfes gekämpft hatten und gefallen waren, um ihnen, den gefallenen Kriegern, ein Opfer darzubringen, auf dass das Heil des Dorfes wieder erneuert werde. Denn weil der Ort so fern war, war seit dem Kriege niemand des Dorfes dorthin gelangt, um diese heilige Aufgabe zu erfüllen. Von einem Boten wussten die Dorfbewohner, dass die tapferen Recken auf einem steinigen Feld besiegt worden waren. Nach der Schlacht waren heilige Männer gekommen, die in der Nähe lebten und hatten die Toten auf dem Schlachtfeld begraben. Da auch viele Krieger anderer Stämme an diesem Ort begraben lagen, schrieben die Alten den Jungen die Namen derer auf, die zu ihrem Stamme gehört hatten, damit er nicht an den falschen Gräber opfere und die Väter dadurch erzürne. Der Druide des Dorfes bat ihn, einige Kräuter mitzubringen, die nicht in der Nähe des Dorfes wuchsen. Aber der Druide war blind, und so konnte er Eifland die Kräuter nur anhand des Geruchs beschreiben. Weiterhin gab er ihm ein Fläschchen, Zaubertrank, mit, der ihn in größter Not stärken sollte. Seine Mutter überreichte ihm ein hölzernes Amulett, auf das das Zeichen seiner Familie geprägt war, damit sie ihn auch nach Jahren der Trennung als ihren Sohn erkennen würde. Zuletzt übergab der Dorfschmied dem Jungen ein Schwert, das er eigens für ihn geschmiedet hatte. So machte er sich zur selben Stunde auf den Weg, um für sein Dorf die lang versäumte Schuld zu begleichen. Nach vielen Tagesreisen erreichte Eifland endlich die heilige Stätte. Sogleich begann er, die Gräber der Dorfväter zu suchen, was nicht einfach war, denn sie lagen verstreut zwischen den Gräbern der anderen Krieger. Er fand fast alle, nur das Grab seines Vaters fand er nicht, so sehr er auch suchte. Als die Nacht hereinbrach, gab er endlich die Suche auf. Er war verzweifelt. Warum ausgerechnet das Grab seines Vaters? Warum hatte man ausgerechnet ihn losgeschickt? War das eine göttliche Fügung? Ja, das musste es sein. Die Götter hatten ihn auserwählt. Aber wozu? sollte das Grab seines Vaters finden? Warum war er nicht hier? Was war damals mit seinem Vater geschehen? Hatte er den Kampf als einziger überlebt? Wo war er dann? Warum war er dann nicht ins Dorf zurückgekehrt? Fragen über Fragen. Am Ende ließ er sich unter einem uralten Baum nieder und schlief erschöpft ein. Und während er schlief, erhoben sich die Geister der Toten, denen er geopfert hatte, aus ihren Gräbern. Kalte Nebelschwaden gleich wirbelten sie um den Schlafenden herum und versuchten ihm zuzurufen, wo sein Vater war. Doch die Stimmen der Toten sind nur im Schattenreich zu hören, so versuchten sie ihm im Traum zu helfen. Eifland träumte, dass er seinen Körper verließ und hoch oben über der heiligen Stätte schwebte. Unten sah er sich von Grab zu Grab gehen, um die Opfer darzubringen. In der Hand das Pergament mit dem Namen. Er ging von Grab zu Grab. Und da erkannte er die Botschaft, die ihm die Toten zuriefen. Dort unten malte sie sich deutlich ab. Am nächsten Morgen begab sich Eifland zu den heiligen Männern, um zu erfahren, was geschehen war. Sie berichteten ihm, dass die Anführer der 6 Stämme, die auf dem steinigen Feld gekämpft hatten, nicht auf dem Schlachtfeld bei den gemeinen Kriegern beigesetzt worden waren. Der Ritter von Dalbenden hatte eigens für sie eine Grabstätte errichten lassen. Sie befände sich in Urft, unweit des Friedhofs der Ritterfamilie. Eifland machte sich sodann auf den Weg und erreichte die Burg noch vor Mittag. Sie war verlassen. Was musste er in der Grabstätte der sechs Krieger entdecken? Er erschrak. Jetzt beschlich ihn die Wut. Er wollte nun Gewissheit. Und da ihm die Lebenden scheinbar nicht helfen konnten, beschloss er, zu den Toten zu gehen. Im Totenreich selbst wollte er nachsehen, ob sein Vater dort war. Nur dunkel konnte er sich an ihn erinnern. Doch war er es nicht selbst gewesen, der ihm vom Eingang ins Totenreich erzählt hatte? Im Zauberwald, dort, wo das Wasser aus dem Berg fließt, darfst du nie hineingehen, denn dort beginnt die Unterwelt. Wer dort hineingeht, kehrt niemals wieder zurück. Eifland musste die Stelle finden, und weil niemand da war, den er fragen konnte, folgte er dem größeren Bach aufwärts, in der Hoffnung, dieser würde alsbald aus irgendeinem Berg fließen, und somit der Eingang zur Unterwelt sein. Am Abend erreichte er eine alte Brunnenkammer, direkt neben dem Bach. Die Besatzer hatten sie in früherer Zeit angelegt, um ihre Hauptstadt mit Wasser zu versorgen. Eifland kniete nieder und tauchte sein verschwitztes Haupt tief in das kühle Wasser. Dabei entglitt ihm sein hölzernes Amulett, das er um den Hals trug, und ehe er sich versah, war es durch eine kleine Öffnung mit der Strömung hinweggeschwemmt. Eifland sprang in die Brunnenkammer und versuchte mit der Hand noch zu erwischen. Aber es war schon zu weit in die Öffnung hineingeraten.
So ein Scheiß!
Er kletterte eilig wieder aus der Kammer hinaus und versuchte verzweifelt, eine andere Öffnung in der verfluchten Röhre zu erspähen. Doch da war nichts. Und so hieb er mit seinem Schwert ein großes Loch in sie hinein und zwängte sich hindurch, um sein Amulett wieder zu erlangen. Die Öffnung ist heute noch zu sehen. Doch dies war den Wassergeistern zu viel.
Jetzt ist Schluss!
Von dem Getöse aufgeschreckt, jagten sie die Leitung entlang und versuchten, dem Treiben Eiflands Einhalt zu gebieten, indem sie ihm die Amulette der ertrunkenen feilboten, über die sie als Wassergeister verfügten. Der Nachglanz dieser Amulette soll heute noch zu sehen sein. Völlig verwirrt von diesen Erscheinungen kehrte Eifland unverrichteter Dinge um. Sein Amulett war verschwunden. Wie sollte ihn sein Vater, ob tot oder lebendig, nun erkennen? Sein Schwert war an dem harten Stein entzwei gebrochen.
Schade.
Und so entschloss er sich, zunächst nach Hause zurückzukehren, wo er das Amulett und sein Schwert erneuern konnte. Doch zunächst baute er sich aus einem Ast und einem Lederriemen, ein Stein, ein Kampfbeil, wie er es von den alten Waffenmeistern seines Dorfes gelernt hatte, um sich gegen das Gesindel des Waldes verteidigen zu können. So machte er sich am nächsten Morgen höchst niedergeschlagen auf den Weg nach Hause. Am Südostufer des Heiligen Sees stieß er auf den Flößer. Diese trugen hier nach altem Brauch den Floßkampf aus. Eifland war zu niedergeschlagen, um an diesem bunten Treiben teilzunehmen. Doch als er gewahr wurde, dass der Preis des Turniers ein Schwert war, schöpfte er neue Hoffnung, und so trat er an, um in diesem ungewöhnlichen Kampfspiel seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Er legte die Kriegsbemalung an und die sonderbare Rüstung der Flößer und begab sich auf das Wasser. Er besiegte alle und gewann das Schwert. Seitdem nennen die Flößer ihn ehrfurchtsvoll den Eifländer. Beim anschließenden Fest erzählte Eifland dem Spielmeister, warum er unterwegs war und was ihm widerfahren sei. Als dieser von seinem verlorenen Amulett hörte, sprach er: »Du brauchst wegen des Amuletts nicht zurückzukehren. Ich kenne den Ort, wo sie angefertigt werden. Es ist ein Tempel auf einer kleinen Anhöhe. Gehe von hier aus 4¼ römische Meile in den Süden und biege dann gen Westen ab. Gehe dann noch 2 römische Meilen und du wirst den Tempel sehen.« Eifland machte sich sogleich auf und erreichte den Tempel in der Dämmerung. Er erschrak, denn vor dem Tempel hielten 3 Krieger des gefürchteten Stammes Fraxinus Excelsior Totenwache. Gewaltig und schön waren sie anzuschauen. Eifland hielt es für besser, einen Kampf auszuweichen, da womöglich noch andere in der Nähe waren. So umschlich er die 3, und weil er sie nicht erschlagen hat, hielten sie heute noch Wache vor dem Tempel. Eifland brachte dem Tempeldiener sein Ansinnen vor. Der wollte von ihm genau wissen, wie das Amulett ausgesehen habe, um es den alten Büchern abzuverlangen. Als Eifland es ihm genau beschrieben hatte, runzelte der Tempeldiener die Stirn. Hatte er nicht vor Jahr und Tag das gleiche Amulett neu vergeben? Eifland schwanden die Sinne. Nur er durfte das Zeichen tragen. Nur die Männer seiner Familie hatten dieses Recht inne. Einen Bruder hatte er nicht. Sein Vater war tot. Oder doch nicht? Nannte ein Fremder das Zeichen unrechtmäßig sein eigen? Eifland befragte den Mann. Wo war der Fremde hingegangen? Eifland musste ihn finden. Der Priester verwies Eifland auf den Müller in Niederehe, bei dem der Fremde damals Einkehr gehalten hatte. Eifland schlich sich in derselben Nacht noch davon, vorbei an den Wächtern und nächtigte im Wald, bevor er am nächsten Tag nach Niederehe aufbrach. Dort angelangt, begab er sich sogleich zum Müller, der auch eine Schenke betrieb. Dieser erzählte ihm von einer Karte, die der Fremde zurückgelassen hatte. Jedoch wollte er die Karte nicht eher herausrücken, ehe Eifland etwas verzehrt hatte, und so gab Eifland zähneknirschend seinen letzten Taler. Mit den Worten: Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Für ein Bier. Und er erhielt daraufhin vom Wirt die Karte. Darauf war eine Markierung verzeichnet. Dort könnte der Fremde hingegangen sein. Eifland verließ sofort die Mühle und machte sich auf die Suche nach dem Fremden. Mit Hilfe der Karte fand er den Ort. Es war ein Berg. Er ging um ihn herum und fand eine Öffnung. Er zögerte. War dies der Eingang zur Unterwelt? Nein. Kein Wasser kam ihm entgegen. Und so drang er in den Berg ein und staunte nicht schlecht, ob des riesigen Deckengewölbes über ihm.
Boah, ey.
Nach der Episode den Zauberwald. In früheren Jahren hätte er niemals gewagt, in diesen Wald zu gehen. Doch jetzt hatte er keine andere Wahl. Mit Hilfe der Skizze, die ihm der sterbende Fremde angefertigt hatte, wollte er die Zauberin finden, die ihm den Weg in das Schattenreich weisen könnte. Dort und nur dort würde er erfahren, was mit seinem Vater geschehen war. Wenn er tot war, war er dort. Wenn er aber leben sollte, so würden die toten Krieger seines Stammes ihm, Eifland, hoffentlich beistehen. Aber wer weiß schon von den Toten? Nachdem Eifland eine Weile gegangen war, fand er die Zauberin in einer kleinen Hütte in der Nähe eines Baches. Sie blickte ihn an, als ob sie ihn schon erwartet hätte. Eifland fragte sie, ob sie ihm den Weg in den Hades zeigen könnte, und sie fing an, mit allerlei Krimskrams zu hantieren, bevor sie ihm antwortete, dass die Zeit nun gut sei, um in das Totenreich einzutreten. Dann wies sie auf ein dunkles Loch, aus dem ein Rinnsal Wasser sickerte. Eifland war da. Er betrat die Höhle und tastete sich langsam vor, hinzu auf die Toten der Seelen, denen das ewige Licht leuchtet, und als er mitten unter ihnen war, erschien ihm plötzlich sein Vater. Aber in welchem Gewand? Da wieder und wieder in einem anderen Gewand. Und so löste eine Vision die andere ab, und Eifland wusste nicht mehr, wie ihm geschah. Dann war plötzlich alles vorbei. Und eine Stimme hallte von den Wänden: All das war ich, bin ich und werde ich sein im Verlauf der Zeit. Bringe nun dein letztes Opfer dar, um deinen Auftrag zu erfüllen und kehre zurück zu den Deinen. Ich werde immer bei dir sein, egal was geschehen wird. Eifland brachte seinem Vater das Wertvollste, das er bei sich trug, zum Opfer dar und kehrte in sein Heimatdorf zurück. Nie wieder würde er Fragen stellen oder sich beklagen.